Hey Kalle, Aloha. Du, ich wollte mal hören, wie du deinen Wettkampf verkraftet hast. Wann können wir mal ein Auswertungsgesprächlein machen? Bin gespannt, wie es dir geht und ob du schon wieder auf dem Damm bist.
Aloha, Konrad. Jetzt sind mittlerweile 2, 3 Tage vergangen. Motivation kommt langsam wieder zurück. Körperlich war ich eigentlich einen Tag später schon wieder auf dem Damm. Das ist dann eigentlich ein schönes Zeichen, aber auf der anderen Seite auch ärgerlich, dass ja, dass dann einfach noch so viel drin war. Aber gut, so ist es. Jetzt full force voraus. Bin jetzt in Panama City angekommen. Nächster Trainingsblock ist gestartet. In dem Sinne, ich freue mich auf unsere Aufnahme.
Hallo, Kalle. Was für großartige Nachrichten. Hört sich geil an und gibt mir gleich richtig Motivation für den letzten Durchgang von 6x4 Minuten VO2 Max. Ich bin so alle. Einmal 4 Minuten für dich, Alter. Wir hören uns. Ich freue mich drauf. Ciao.
Aloha, Konrad.
Aloha, Kalle, ich grüße dich. Ich habe gehört, ich habe dich nicht in Amerika erwischt, aber irgendwie gehört es doch zu Amerika. Wo bist du? Wo steckst du?
Warum gehört das nicht zu Amerika? Also ich bin jetzt in Panama City, weil nach Homestead, das Rennen in Florida, wir umgesiedelt sind, weil Miami ist jetzt nicht ganz so mega gut zum Trainieren. Und da der Andy Dreiz hier schon mal eine Ironman-Vorbereitung gemacht hatte, sind wir halt die 7 Stunden nördlich gefahren. Und ja, jetzt halt in Panama City. Und hier ist es wirklich echt angenehm zu trainieren. Kurze Wege, es ist alles möglich. Und ja, jetzt werden wir hier noch die nächsten Wochen erstmal verbringen.
Das klingt mega spannend. Eben noch, ich meinte natürlich, gehört nicht zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Natürlich Amerika, Mittelamerika, Lateinamerika, wie auch immer man das nennt dort. Panama, oder?
Ich wusste nicht, dass das so eine autarke Position hat, aber wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein. Panama City ist aber in Florida. Nicht, dass ihr das Panama City in Panama verwechselt.
Das habe ich tatsächlich verwechselt.
Ja, das.
Panama City, ich dachte, du bist in Panama City.
Nee, ich bin in Panama City in Florida. Also ich habe jetzt nicht das Land gewechselt.
Ach so, du bist in Panama City in Florida. Ja, na, das ist okay. Nee, dann haben wir uns gerade missverstanden. Dann kannst du auch meine Urlaubshinweise alle ignorieren.
Ja, ich habe mich schon gewundert, aber trotzdem danke. Und aber ich habe jetzt nicht nochmal eine Flugreise angetreten.
Sehr, ach so, na gut, jetzt wird mir doch einiges klar. Ich dachte, ihr Triathlon-Profis, ihr lebt in einer besonderen Welt, ihr macht das einfach so, wie ihr denkt, aber okay, dann Panama City in Florida. Deswegen macht doch Sinn nördlich. Okay, verstehe. Da seid ihr einfach dann mit dem Auto hin.
Genau, jetzt 7 Stunden dann halt. Und ja, jetzt ist halt so, dass wir hier noch bis Ende März sind und dann hoffentlich, wenn alles gut findet, also der Ironman Texas wurde jetzt abgesagt, zum 70.3 nach Texas fahren. Das sind von hier halt 8 Stunden. Und dann ja mit den ganzen Sachen halt fliegen und so weiter. Das Autofahren dann teilweise sogar angenehmer. Und dann halt zu dem 70.3 6, 7 Tage vorher fahren.
Das klingt doch nach einem fetten Plan, aber bevor wir in die Zukunft schauen, lass uns noch mal einen Blick zurückwerfen. Die Challenge Miami. Wir haben sie im Livestream verfolgt, wir haben live kommentiert mit Christian Kramer zusammen. War mir eine Freude, es war wirklich geil. Da wird man ja wieder zum Triathlon-Fan, obwohl unser Herz natürlich vorrangig für dich geschlagen hat. Aber lass uns noch mal das Rennen rekapitulieren. Also da war ja so viel Action drin und so viel zu besprechen. Wo fangen wir am besten? Wir fangen von vorne an. Also wie ging's mit dem Check-in, mit dem Vorstart? Was ist dir so passiert? Was hast du so erlebt? Fangen wir damit an.
Ja, das muss man vielleicht noch üben oder besser werden. Also ich hatte jetzt schon 2 Rennen in meinem Leben, die irgendwie auf der Langdistanz oder 70-3-Distanz am Nachmittag gestartet sind. Einmal in Finnland und einmal jetzt hier in Miami. Das waren definitiv nicht meine besten Rennen. Also es ist irgendwie nochmal eine extra Herausforderung, quasi dann bis 15 Uhr, 16 Uhr so abzuhängen. Und wir mussten halt dann dort in das Gelände von dem Speedway und mussten halt dort halt 4-5 Stunden verbringen, also auch in einem klimatisierten Raum und so. Und das war auch alles okay. Das war jetzt nicht irgendwie der Grund, warum es nicht ganz so lief, aber ich denke einfach, ja, da möchte ich das nächste Mal ein paar Sachen anders machen. Check-in, ja, war eigentlich unspektakulär, da an dem Tag nur die Profis einchecken durften. Und ja, so hat man dann quasi versucht, 4 Stunden Zeit auf dem Gelände irgendwie totzuschlagen. Und ja, das ist dann von der Spannung und so, da muss man gucken, dass die halt oben bleibt. Aber ich denke, das war eigentlich alles gut organisiert und machbar. Und dann ging es halt dann irgendwann mit dem Rennen los.
Aber das geht ja allen genauso, ne? Also es mussten ja alle einchecken. Also auch ein Sanders und ein Frodeno, die hingen dann da im gleichen Raum oder in der gleichen Area ab? Oder konntest du die sehen? Warst du da richtig nah dran?
Also es hingen alle ab, aber Frodo hatte einen extra Raum, weil Frodo war nicht da. Also das ist aber auch okay.
Aber meinetwegen Sanders oder Ben Canute oder die anderen Granaten, die waren alle irgendwie around, oder? Wie muss man sich das vorstellen?
Die waren alle da, ja.
Okay, und?
Ja, die sitzen dann alle da und gammeln da halt 2-3 Stunden ab.
Quatscht man da so untereinander oder kommt man da als Deutscher überhaupt ran an die Amis oder an die Internationalen? Wie muss man das vorstellen sich? Das ist, oder sitzt da jeder für sich, Kopfhörer drin und chillt ein bisschen, legt die Beine hoch oder?
Nee, also
wie ist das?
Die Amerikaner, also vor allem Starikovic, das ist eigentlich so ein bisschen so ein Entertainer, der hat halt zu allen Sachen einen dummen Spruch. Und ja, einen Tag vorher war es auch noch relativ hitzig, aber jetzt nicht beim Race Briefing. Also das war halt sehr, sehr interessant und hitziges Briefing. Und ja, die quatschen dann einfach und schauen Filme. Also die sind sehr medienaffin und schauen sich dann halt 2-3 Stunden vorm Rennen noch Filme an und kommentieren sich das gegenseitig.
Okay, du hast gerade was Interessantes gucken lassen. Was war denn beim Race Briefing?
Ne.
Das ist natürlich spannend.
Na, das Problem war ja, dass es die sogenannte 20-Meter-Regel dann wieder gab. Also es wurde halt erst 20 Meter, dann kamen die E-Mails mit 12 Meter, dann jetzt wieder 20 Meter in dem Rennen. Und dann war es halt so, dass es hieß, okay, wenn jetzt alle aufeinander aufgeleint sind, 20 Meter bei 50 Startern, haben wir halt einen Kilometer, ne?
Kommst du nicht mehr vorbei.
Genau, und dann sollst du ja alles in einem überholen. Und dann ging es halt darum, ab wann derjenige einscheren darf. Und dann hieß es, dass man quasi überholen darf. Und wenn man 1 Zentimeter vor dem neuen Fahrer ist, kann man einfach einscheren.
Und so der muss dann bremsen.
Und der muss dann bremsen. Und dann ging es halt richtig los. Also dann Starikovic, ja, endlich, die Regeln werden geändert, diese Bullshit-Ironman-Regeln. Und dann hat Sanders halt nochmal 5-mal nachgefragt und meint so, ja, das ändert ja das komplette Regelwerk gerade, was ihr hier macht. Und ja, das stellt ja alles eine neue Dimension dar. Und ja, dann hat Frodo halt auch gesagt, es wäre mal cool, wenn man irgendwo mal so Markierung hat, was 20 Meter sind, weil er hat noch kein Rennen mit 20 Metern gemacht. Und dann hieß es, ja, das können wir nicht machen, das ist zu gefährlich. Dann wurde ein Seil an die Wand gehangen, was 20 Meter ist. Dann meinte Sanders in Daytona, das war niemals so lang. Also er hat in Daytona genug Leute überholt. Und jetzt sind es 20 Meter, aber ja, dass das ja schwer umzusetzen ist und so weiter und so fort. Es wurde viel diskutiert, aber im Rennen war es dann doch eigentlich relativ unspektakulär. Und ich denke, das wurde weitestgehend fair eingehalten. Aber ja, es ging halt primär darum, wie diese Regeln ausgelegt werden, weil halt dann auch das Linksüberholen auf dem Kurs komplett untersagt wurde und halt dann mit diesem Einscheren und so weiter. Ja, da war halt viel los und viel Spannung und Stimmung den Abend.
Ja, geil. Also ist doch mal cool. Ich meine, da sitzt man da in dem Briefing drin. Habt ihr irgendwie über Zoom oder sonst was gemacht oder live?
Also in Florida muss man sagen, gibt es kein Corona. Ne? Also das ist, kann man schon mal so festhalten, ne? Die haben sich dafür entschieden, das hier einen Haken dran zu machen. Und das existiert hier nicht mehr. Hier findet alles live statt. Und einen Tag nach dem Rennen war auch ein Amateurrennen mit 2.000-3.000 Athleten, so wie wir das kennen von zu Hause, von früher.
Alles klar. Ich habe Bilder gesehen, aber die haben darauf verzichtet, Massenbilder zu posten. Die haben die Leute dann schon einzeln fotografiert für Social Media. Alles klar. Also es gab wirklich ein echtes Briefing. Ihr saßt da meinetwegen in einem großen Raum und dann haben die sich darüber unterhalten, die Sanders und Fodenos und Co.
Genau, es gab ein ganz normales Briefing mit dann den 50 Profimännern, 30 Profifrauen und dann noch ein paar Betreuern. Also es waren bestimmt 100 Mann dann in dem Raum.
Oder sagt man da selber auch was dazu oder bist du da reiner Konsument? Also in dem Moment...
Na, ich dachte ja in dem Moment noch, dass ich gute Radbeine haben werde an dem Tag und für mich hat sich das dann halt schon so angehört, okay, es gibt halt dieses nicht mehr dieses Blocking, was halt man ja, was es früher gab, wenn man jemanden überholt, dass man dann schon auch,
ja,
so, das ist halt, dass es ja das dann nicht mehr gibt und das habe ich halt schon gefragt und dann ging das so hin und her, doch, es gibt noch Blocking, aber nicht mehr so wie früher und oh, ja, bis Sanders das dann so ein bisschen in die richtige Richtung gedrückt hat, aber es ist halt, ich sag mal, das ist schon echt krass, da muss man vielleicht noch ein bisschen an sein Resümee oder sein Palmares arbeiten. Wenn Sanders da seinen Mund erhebt und dem Schiedsrichter was sagt, dann wird darauf auch ein bisschen anders eingegangen, als wenn das andere machen, ne?
Ja, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass unser TO, Timothy O'Donnell, sich da auch nach Daytona entsprechend eingebracht hat. Dem wird ja auch nachgesagt, dass er da den Challenge-Veranstaltern ziemlich nahe steht und dass er so mehr oder weniger da schon mit involviert ist. Weil der hat ja in Daytona damit geglänzt, immer vor den anderen direkt einzuscheren. Und hat im Prinzip ja diese Regel schon in Daytona umgesetzt. Vielleicht haben sie dann als Konsequenz daraus nochmal drüber nachgedacht, dass man das Blocking abschaffen sollte.
Ja, also sie haben es dann nicht abgeschafft, aber grundsätzlich war das ein bisschen, ja, ein bisschen hitzig, aber gut, ja, so war es halt.
Okay, also die Regel war, du musst vorbeifahren und dann kannst du einscheren. Und der andere hat das Problem.
Ja.
Der muss dann ein bisschen Oberlenker fahren, hat dann ein paar Sekunden Zeit und muss sich zurückfallen lassen.
Genau, aber das war dann nicht, du musst...
Aber wenn du das machst in der Praxis, dann wirst du durchgereicht bis nach hinten.
Ja,
dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste und der Nächste.
Ja, genau, deswegen. Und das wurde jetzt auch dann, es wurde nicht so umgesetzt, also es gab... Also die Regeln waren, wie die Regeln waren, waren die alten halt.
Okay, also doch weiter vorbeifahren und naja, also es ist verrückt, weil im Fernsehen hat man von dieser Problematik eigentlich so gut wie nichts gesehen, denn so richtig viele Überholvorgänge wurden gar nicht gezeigt. Also Frodo hat sich am Anfang nach dem Schwimmen dann direkt vorne rangesetzt und hat das Ding kontrolliert mit einem, denke ich mal, ziemlich ambitionierten Pedalschritt. Und bis dann irgendwann die Radgranaten an ihm sich vorbeigeekelt haben, ist da eigentlich nicht viel passiert. Ich meine, dahinter war bestimmt Bambule, aber das war nicht im Bild. Also, alright. Aber ist schon mal ein spannender Einblick. Lass uns mal mit dem Schwimmen beginnen. Also ihr seid dann irgendwann aus eurer Kabine geholt worden und dann hieß es so, Jungs, jetzt geht's los. Wir haben 15:15 ist Start, wir sind in Time. Warst du einschwimmen?
Genau, wir hatten halt 20 Minuten Zeit einzuschwimmen. Dann nochmal nach dem Einschwimmen nochmal eine Viertelstunde Zeit, dort zu warten. Das war echt kalt und windig, aber da hatte ich zu glücklicherweise ein Handtuch und alles dabei. Und dann wurden die ersten 10 aus dem Ranking ins Wasser gelassen. Danach konnte der Rest rein. Und dann ging das dann relativ zügig los mit dem Schwimmen.
Alright, wie war der Start? Also es sah aus im Prinzip wie olympischer Triathlon-Waschküche. Also die Luftbilder waren der Wahnsinn. Das Wasser fing an zu brennen. Es kreisten die Arme und es sah aus wie eine große Klopperei.
Ja, war es auch. Also der Start war gut hitzig, also war wie in Bundesliga-Zeiten. Ich habe auch echt 2-3 Dinger
sehr schön
richtig kassiert und meine Brille hat sonst wo gehangen. Da musste ich mal ganz kurz einmal die neu richten. Und ich denke auch, dass ich da vielleicht nicht die ganz gute Position hatte, weil ich mich da so in die Mitte gestellt hätte und da hätte man eigentlich ein bisschen mehr an den Rand, aber das war eigentlich nicht schlimm, weil ich sag mal so, nach 300 Metern war ich dann am Zipfel dieser zweiten Gruppe. Aber danach konnte ich eigentlich peu à peu mich immer weiter nach vorne schwimmen, sodass ich dann im Mittelfeld dieser Gruppe war und hatte da eigentlich ein sehr gutes Schwimmen und gutes Gefühl. Und als ich dann halt nach 400 Metern habe ich halt gesehen, dass ich gerade an die 13 neben mir habe. Und dass ich eigentlich jetzt das Tempo sehr angenehm empfinde und jetzt nicht zu schnell, sondern sogar noch ein Stück nach vorne könnte, habe ich halt gedacht, okay, das ist erstmal eine sehr gute und optimale Ausgangslage für mich. Und da habe ja schon auch mit dieser Position ganz gute Rennen gemacht und hatte dann da schon das Gefühl, okay, heute läuft erstmal alles so richtig nach Plan.
Sehr schön. Also Von außen betrachtet hat man natürlich gesehen, was vorne abging. So. Es hat sich dann so eine kleine vierköpfige Spitzengruppe gebildet. Der Ben Canute hat richtig einen Affen gemacht, ist erstmal richtig losgeballert und hatte dann tatsächlich auch zwei Längen von Frodo Vorsprung. Aber nachdem der sich sortiert hatte und die Situation im Prinzip sich ein bisschen beruhigt hatte, so nach der ersten Wende, hat Frodo dann mal 10 schnelle Arme gemacht und war dann an den Füßen dran. Und damit war es eine kleine Vierergruppe. Und danach kamen ein paar Einzeln. Dann kam im Prinzip so die erste größere Gruppe und danach halt die zweite größere Gruppe. Und ab und zu haben die auch mal aufgezogen. Und man hat gesehen, im hinteren Teil, da waren Athleten dabei. Ich weiß nicht, ob das wirklich Profis waren, aber es sah wirklich erbärmlich aus. Also die konnten gerade so kraulschwimmen. Zwei, drei Leute waren da wirklich ganz weit weg. Da dachte ich auch, oh mein Gott, die haben sie vielleicht gerade so aufgefüllt. Oder sind Duathleten, die es mal probieren wollten.
Ja, also Bart Arnaut ist echt krass. Also ich habe den ja auch 2, 3 Tage vorher noch im Becken gesehen. Und da dachte ich echt, okay, der schwimmt ja eigentlich wirklich ganz gut. Aber der hat dann auch, glaube ich, auf mich nochmal 2,5 oder 3 Minuten bekommen. Das ist halt schon echt eine Menge Holz dann so. Also weiß nicht, was los war bei ihm an dem Tag. Also die Tage vorher im Becken sah er definitiv deutlich besser und fixer aus. Aber wie du sagst, ja, dann wenn du dann irgendwie mit 5 Minuten da raussteigst, dann wird der Tag halt, dann ist halt nach dem Schwimmen eigentlich schon vorbei.
Dann hast du runden Rückstand auf diesem Kurs, ne? Also so wie das Setup aufgebaut war. Die Vermutung von uns war, dass die Strecke einen Tacken zu lang war. Also 1600 waren es eher nicht, eher 1700, vielleicht sogar einen Tacken mehr. Weil es war nicht unter 20 Minuten, ne, für die Spitze.
Na, es war, kann sein, dass es ein Ticken zu lang war und es stand halt schon richtig der Wind drauf, ne? Also.
Ja, das hat man in den Fernsehbildern auch gesehen. Ja, wenn die mal Close-up von Ben Canute, wenn keine Boje im Bild war, sah es aus, als ob der auf der Stelle schwimmt.
Ja.
Weil so die Wellen mit ihm mitgegangen sind, das sah richtig krass aus, ja.
Also den Weg rückzu hatte schon gut Schub von hinten, aber gegen Wind, da stand schon richtig der Wind drauf.
Und zeichnet sich das auch im Schwimmschatten aus? Also hast du wirklich mehr das Gefühl, dass es Energie spart, wenn du...
Na ja, und was halt ist, wie immer bei Gegenwind, die Anfangsgeschwindigkeit, wenn Gegenwind kannst, muss der vorne ja richtig investieren, um irgendwie einen Geschwindigkeitszuwachs zu haben, ne? Und dadurch ist die Max-Geschwindigkeit ist halt wahrscheinlich auch geringer als die beim stillen See ist. Und dadurch ist dann der Unterschied am Anfang vielleicht gar nicht so groß und es bleibt halt wahrscheinlich so eng zusammen.
Ja, also ihr seid ja erst gegen den Wind raus, ne? Und dann mit dem Wind zurück und dann noch eine Runde.
Ja.
Ja,
genau.
Sehr cool.
Und für richtige Beckenschwimmer ist, glaube ich, das schon schwierig oder nicht so angenehm, weil ja, das ist ja jetzt nicht wie im Beckenschwimmen, dass das Wassergefühl halt so gut ist, ne? Wenn es gegen den Wind, dann geht es nach hinten weg. Und mit dem Wind ist es ja auch nicht so gut, weil du ja quasi in Windrichtung schwimmst.
Ja.
Und da, ja.
Alright. So, und um es mal auf den Punkt zu bringen, nicht abzukürzen, sondern auf den Punkt zu bringen, du bist eigentlich mit der Gruppe recht happy gewesen und bist in sehr guter Gesellschaft aus dem Wasser gekommen. Und wir haben schon hochgerechnet, oh, das wird gut, das wird schön. Ein 3C um sich rum, dann noch 2, 3 andere starke Radfahrer. Da haben wir dich eigentlich in bester Gesellschaft gesehen, damit du nach dem Wechsel dann in einer guten Gruppe sitzt. Also bis dahin lief es eigentlich perfekt, ne?
Ja, und dann habe ich noch relativ schnell gewechselt und hatte dann, glaube ich, schon wieder 20, 25 Sekunden Luft auf die Jungs dort in der...
Ja,
und dann dachte ich, gut, jetzt kann es losgehen. Dachte ich dann, die erste halbe Runde, ja.
Und dann hast du schon dein Problem am Vorderrad registriert, dass er ein bisschen weich ist und dass der schleicht, oder was?
Na, erstmal dachte ich, also das habe ich gar nicht so, also es waren halt dann irgendwie 1, 2 Bar und dann dachte ich so, die saßen halt so in Aero-Position. In der ersten Kurve bin ich dann halt auch voll rein in Aero und dann habe ich halt so bemerkt, wie das Rad auf einmal komplett nach links weggeht. Und dann dachte ich, okay, bei dem ersten Mal, okay, es war jetzt ein Fahrfehler von mir. Und in der nächsten Kurve das gleiche Spiel schon wieder. Und dann dachte ich mir, es kann doch nicht sein, dass du ja echt um die Kurven fährst wie der Letzte. Und die anderen ziehen ja richtig durch. Und dann habe ich halt mal nach unten geguckt und dann habe ich halt irgendwann registriert, so nach 1,5 Runden, okay, hier ist überhaupt nichts mehr drin. Und ja, wie überstehe ich halt jetzt hier nur noch die Kurven? Dann wurde beim Race Briefing gesagt, dass es einen neutralen Mechaniker gibt oder einen Mechanic Aid Station, was ja auf der Strecke auch Sinn machen würde.
Ja.
Ja, die habe ich leider nicht gefunden. So auch nach mehrmaligen Schauen. Ja, und dann war halt klar, okay, jetzt hast du hier halt 17 Runden mit einem Bar und in jeder Kurve kannst du halt fast auf null runtergehen. Also es wurde dann am hinten raus noch ein bisschen besser. Da konnte ich dann auch die Kurven auch mit einem Bar ein bisschen angenehmer fahren. Aber ja, da hast du natürlich erstmal schon richtig schlechte Laune.
Überlegt man dann in dem Moment, lohnt es sich anzuhalten? Lohnt es sich irgendwie nach einer Kartusche zu kramen? Irgendwie versuchen zu fixen das Problem oder laut rumzuschreien in der Wechselzone, ob irgendjemand ein Vorderrad hat? Oder hast du gesagt, scheiß drauf, ich fahre jetzt hier irgendwie, solange das Ding rollt, fahre ich weiter?
Nee, ich habe das dann schon überlegt, aber da ich ja nichts gesehen habe, habe ich dann überlegt, okay, wenn du jetzt, also du verlierst jetzt vielleicht hier 2, 3, 4 Minuten, ne? Mit der wenig Luft oder gar keiner Luft. So, aber wenn ich jetzt anhalte, frage, was suche.
Dann muss das auch klappen, ja.
Ja, aber wenn ich nicht mehr weiß, wo es ist, dann kann ich auch nicht anhalten. So, und dann weg. Also, und ich hatte halt auch nichts dabei, weil ja bei dem Kurs da wechseln, dann bist du so und so verloren, so. Deswegen hatte ich halt gedacht, dass da irgendwie was gibt. Das gab es aber nicht. Ja, aber gut, dann überlegt man halt dann, ja, jetzt weitermachen, macht jetzt nicht so Laune. Aber gut, du fährst dann halt dann deine 17 Runden und hoffst halt, dass du da irgendwie rumkommst. Und mit dem Aufwand, den man betrieben hat für dieses Rennen und als einziges Rennen, wäre es jetzt irgendwie nicht so cool gewesen, einfach zu sagen, ja, hier steigen wir aus.
Nee, aussteigen ist ja definitiv nie eine Option. Von daher alles richtig gemacht, durchgezogen, weitergemacht, das Beste draus gemacht. Dadurch, dass du auf dem Rad dann ein bisschen Zeit verloren hast, kamst du ja auch in den Genuss, die Spitzengruppe nochmal zu sehen, ne? Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber auf jeden Fall hast du die Spitzengruppe gesehen und konntest im Prinzip das Rennen hautnah verfolgen.
Ja, danke Konrad, das war jetzt nochmal ein guter Seitenhieb. Den Moment hätte ich mir gerne in meinem Leben erspart.
Ja, das glaube ich dir. Ich meine, wir haben dich dafür im Bild gehabt, ja, im Livestream und haben dich auch gefeiert entsprechend. Na, Alex hatten wir auch im Bild. Wir hätten aber auch gern auf diese Bilder verzichtet und hätten euch gern nicht eine Runde down gesehen an der Stelle. Aber wie war das so, wenn die da vorbeigehämmert kommen? Ich meine, du warst jetzt unterlegen vom Material her, weil zu wenig Luftdruck. Aber wenn sonst Starikovic vorbeihämmert, ist es laut? Beeindruckt das? Knallt er durch? Sagt er was? Oder Frodeno, wenn der vorbeikommt? Wie nimmst denn du das wahr? Einfach ein kleiner D-Zug, der durchfährt oder hängst dich kurz dran?
Also Starikovic habe ich halt gar nicht gesehen. Der muss mich irgendwie links überholt haben. Aber als Frodo kam, habe ich mir halt nur gedacht, ja krass, ich weiß jetzt auch nicht, warum die Jungs so viel schneller sind. Die sind ja die können ja jede Kurve in Aero-Position fahren. Also mir war das ja auf dem Kurs überhaupt nicht bewusst, dass das geht, weil ich es ja nicht erleben konnte.
Ja.
Und dadurch, ja, slidest du dann halt einfach durch die Kurven und bist halt mega schnell. Auch in der Auswertung, die wir jetzt geschaut haben, ich habe halt in jeder Kurve halt so, ja, Wattspitzen von 700 Watt pro Runde 4 Kurven, 17 Runden, ne, das ist schon.
Deine Antritte, weil du immer Oberlenker durchgeeiert bist. Das hat Frodo in der ersten Runde mal gemacht, um sich ein bisschen einzugewöhnen. Da hat er auch mal umgegriffen. Ja. Aber ansonsten, klar, runter, Kopf, zack, Position, durchballern, ging.
Genau, ja. Und dann war halt klar, mit dem Reifen, da brauche ich überhaupt nicht nachzudenken, mitzufahren. Also das war jetzt keine Option.
Ja, okay, schade. Aber ich meine, Es sah mal wieder so von außen betrachtet jetzt, ja, so krass beeindruckend aus. Da setzt sich der Frodeno am Anfang natürlich vor die Gruppe, kontrolliert das Ganze, fährt aber trotzdem schon so schnell, dass es allen anderen wehtut, dran zu bleiben oder vorzufahren. So, und dann irgendwann kommen diese sogenannten Überbiker, Starikovic und Dietliff, und ekeln sich so ein bisschen an ihm vorbei, aber hängen ihn nicht ab, ja. Am Ende ist er da so halbwegs mitgefahren. Ich glaube, Starry hatte dann 27 Sekunden oder so Vorsprung. Ja, und dann der Dietliff, der wurde schon fast überwechselt vom Frodeno dann, als es zum Laufen ging. Und dann war das Ding geklärt. Und nach hinten war halt eine Lücke von 2, 2,5 Minuten. Also das ist war leider wieder so dominant und so ja fast schon einseitig klar, was da passieren wird. Dass der jetzt nicht beim Laufen einbricht, war auch allen klar. Und dann rennt er halt los, ne? Und so ist es. Im Gegensatz zu dir, du bist ja nicht gleich losgerannt, ne?
Herr Konrad, ja.
Da warst du übrigens noch mal im Bild.
Ja, toll, ja, da war richtig, also das war,
ja,
da war nicht.
Das hat die Laune rund gemacht, den Tag, ne? Da war der Tag perfekt, ja, nachdem du dann noch mal einen Karton gesehen hast wegen Kurve schneiden. Herzlichen Glückwunsch.
Also da war ich richtig gut drauf, als ich dann rausgelaufen bin. Also mir hat das ja keiner gezeigt, ich gucke nur auf die Tafel. Und dann sehe ich da meine Startnummer und dachte, ja, jetzt, wenn es läuft, dann läuft es richtig, ne?
Ja, Glückwunsch. Aber in dem Moment war ja, da war ja eh nichts mehr zu löten, ja? Ich meine, du hast durch das,
ja, ich weiß,
durch den blöden Plattfuß schon so viel Zeit runtergehabt. Dann kam die 2-Minuten-Pause. War dir eigentlich diese Regel bekannt, dass du die 2 Minuten nehmen konntest, wann du wolltest?
Nee, das wusste ich nicht. Also uns war gesagt, dass wir...
Ja.
Okay, dann hätte ich sie vielleicht zwischendurch mal.
Weil du konntest, ja, hat Andi Dreiz so gemacht. Der ist erst losgerannt und hat bei Halbzeit die 2 Minuten genommen.
Ach so, ja gut, das, ja, also konnte man.
So mal eine kleine Pause, weißt du, mal ein bisschen durchatmen und ist dann halt die 2. Hälfte geballert. Also der hat ja ein ganz stabiles Ding abgezogen und wir uns gewundert, weil es war nicht wirklich im Bild, ja, ne? Warum er auf einmal genau 2 Minuten draufkriegt. Und das dann aber wieder hält. Also war klar, es kann kein Einbruch oder so gewesen sein. Aber meinst du, wir sind drauf gekommen, dass es eine Zeitstrafe war? Wir dachten, dass er auf Klo musste oder so.
Ja, das ist ja halt auch, dass Andi eine Zeitstrafe kriegt. Ich glaube, der war auch nicht so erfreut darüber.
Für was eigentlich? Ich meine, mal ganz im Ernst, wenn man seine Zeiten runterrechnet und die 2 Minuten abzieht, dann war er ganze 34 Sekunden auf Platz 3. Also da war richtig gut im Rennen, der Junge. Also ohne die Zeitstrafe, wer weiß, ob er sich da noch festgeekelt hätte an den Jungs.
Ja.
Also war richtig gut, muss man mal sagen.
Definitiv, hat ein Top-Rennen abgeliefert.
Ja, zuverlässig, einmal frei. Dein Lauf, es sah so aus, als ob du jetzt nicht mehr um den Platz 26 volle Kanne gerannt bist. Es sah eher so ein bisschen... Naja, so ein straffer Trainingslauf, würde ich sagen. Sah das richtig so aus?
Ja,
hast du schon an den nächsten Wettkampf gedacht?
Nee, ich bin da schon, glaube ich, bessere Trainingsläufe laufen. Also ich hatte motivational halt echt eigentlich null Lust mehr. Und dann bin ich die erste Runde gelaufen und dann dachte ich, ja, okay, die 2. und den Rest kriegst du jetzt auch noch irgendwie um. Also also es war jetzt nicht irgendwie, dass es richtig hart war. Es war jetzt aber auch nicht nur 4:30 Tempo. Ein lockerer Jog. Ja, also bloß einen Tag danach. Also ich habe halt meist, wenn ich ein richtig hartes Rennen hatte, wo ich halt auch richtig tief gehen musste, bin ich eigentlich 3-4 Tage danach komplett hinüber. Und das hatte ich halt diesmal gar nicht. Also
ja,
dass ich relativ früh wieder ins Training einsteigen konnte. Aber gut, so ist es. Und jetzt geht es darum, das beim nächsten Mal besser zu machen.
Ja, nee, das ist ja der Klassiker. Du kannst... Wenn der Kopf nicht mitspielt, kannst du auch den Beinen nicht sagen, dass sie Vollgas gehen sollen. Das ist ja völlig klar. Gut, mach mal da einfach einen Haken dran. Ich meine, manchmal läuft's halt einfach nicht so gut. Jetzt ist es halt mal so gewesen. So, und dann gingen eigentlich die Augen geradeaus. Ironman Texas. So, und bums, wird da abgesagt. Was macht man mit so einer Situation dann?
Ja, also eigentlich war ich jetzt mit Texas gar nicht, das heißt überrascht, ich fand's jetzt schon nicht so, sag ich mal, so optimal mit dem, aber ich hatte so schon das Gefühl, dass jetzt nach dem 70-3 einfach fürs Selbstvertrauen, das schon cool wäre, auch nochmal ein gutes Rennen vor einem Ironman zu haben. Also ich denke, ich hätte das schon hinbekommen, aber und hätte das jetzt auch gemacht, hätte an dem Plan festgehalten. Aber wenn man halt irgendwie mit Selbstbewusstsein sein und mit einem guten Rennen in der Bank in die Ironman-Vorbereitung geht, ist es ja schon angenehmer als mit so einem Rennen. So, dass ich da halt jetzt irgendwie gar nicht, ja, so mega betroffen war und da hier in Amerika noch relativ viele Rennen anstehen, hoffe ich jetzt einfach, dass die auch stattfinden werden. Und deswegen habe ich das jetzt gar nicht als so negativ empfunden.
Alles klar. Ich meine, du hast jetzt angedeutet, vielleicht 70-3 Texas, sofern der nicht abgesagt wird, was irgendwie komisch wirkt, im selben Monat den 73 und den Ironman. Der Ironman wird abgesagt und der 73 steigt. Aber ey, es ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Schauen wir mal, ne? Kann ja durchaus sein. Und dann hast du noch gesagt, gegebenenfalls St. George, 73. Und im Mai hast du noch irgendeinen gefunden.
Also es ist jetzt so genau, also es sind 3 Rennen, die hier anstehen sollen. Ob ich alle 3 machen darf, muss ich nur mit einem Trainer sprechen. Vielleicht sind es dann auch nur 2. Also Ironman 73 Texas, Ironman 73 St. George und ja. Ende Mai ist noch der Ironman Tulsa. Und da
volle Distanz.
Genau. Da in Deutschland ja aktuell die Corona-Lage wieder gerade nicht so positiv aussieht und es im Mai wahrscheinlich nicht so viele Rennen gibt, ist die Überlegung, vielleicht jetzt wirklich den Aufenthalt hier bis Ende Mai zu verlängern. Was noch hinzukommt, ist, dass, also es war ja in Anführungsstrichen relativ simpel, oder nicht simpel, aber es war ja möglich für Profisportler oder Athleten einzureisen in die USA. Und ist dieses quasi dieses Formular von National Interest, dass das jeder halt bekommen hat, der quasi einen Profistatus hatte. Es ist aber mittlerweile so, dass seit einer Woche oder seit ein paar Tagen die amerikanische Botschaft das nicht mehr direkt ausstellt. Und das ist jetzt etwas komplizierter sich ereignet. Also ich weiß zum Beispiel von Frederik Henes aus Freiburg, dass der jetzt auch einreisen wollte zum Ironman 73 nach Texas, aber leider dieses Formular nicht bekommen hat. Und ich hoffe, dass die Jungs alle irgendwie eine Möglichkeit finden werden, aus Europa trotzdem noch herzukommen. Also es gibt ja die Möglichkeit, auch über Mexiko, ne, 16 Tage in Mexiko zu bleiben und dann hier rüberzukommen. Also es gibt immer irgendwie noch, okay. Es gibt schon noch Optionen, aber es ist jetzt nicht so wie bei uns, dass du dich einfach in den Flieger setzt. Und ja. Dementsprechend ist es so, für, wo ich sage, okay, jetzt nach Hause zu fliegen, macht eigentlich wenig Sinn, weil bei uns finden wahrscheinlich ja. Keine Rennen statt. Und wenn
sieht nicht so aus, nee.
Genau, und wenn wo welche stattfinden, dann hier und jetzt bin ich einmal hier und so schnell komme ich nicht nochmal rein, wenn ich einmal raus bin.
Ich würde auch sagen, reizt die 90 Tage sind das immer, die man kriegt als Gastvisum oder sowas, ne? Also die reizt die ruhig aus und nimm mit, was du kriegen kannst.
Genau,
ne?
Also wäre halt 1. Juni, habe ich durchgerechnet und ja? Rennen ist am 25. Mai, also passt eigentlich.
Geil. Ja. Aber ich würde es nicht überziehen dann, ne? Weil nee. Ich glaube, dann gibt es Ärger.
Ja, okay.
Nee, gut, nee, die Amis haben übrigens angekündigt, also die US-Amis, dass die innerhalb der nächsten Woche 100 Millionen Leute impfen wollen. Also vielleicht ist das Thema bald durch bei euch.
Ja, also hier in Florida ist es so und so schon durch. Also wir waren neulich mal an einem
Ja, aber eigentlich das ist ein bisschen seltsam, eigentlich in Texas auch. Ja, der Gouverneur von Texas hat das für beendet erklärt.
Also ich wurde ja schon ausgelacht, als ich eine Maske angezogen habe. Also deswegen.
Ja, ey, das ist so wie in Thüringen in Deutschland. Da wirst du auch für die Maske ausgelacht.
Ja, deswegen so. Aber gut, nee, deswegen ist der Aufenthalt jetzt hier für länger. Und also so ist jetzt erstmal die Idee und dann halt einfach hier die Chance nutzen, trotzdem irgendwie noch guten Saisonstart hinzubekommen und das halt dann zu machen, weil in Deutschland wird der Saisonstart wahrscheinlich erst in den Sommer oder Frühherbst fallen.
Ich denke, der September wird heiß. Bis dahin bist du wieder hier. Jetzt hast du noch ein paar Versuche. Das klingt doch erstmal alles cool. Bevor wir jetzt zu sehr in die Zukunft schweifen, lass uns da nochmal einen Blick zurück nach Miami werfen, weil du hast schon ein bisschen im Vorgespräch gesagt, die Stimmung nach dem Rennen. Ihr hattet noch so eine Art After-Show-Party oder so eine kleine Zusammenkunft. Wie ging es denn weiter nach der Ziellinie? Wie war das Prozedere? Nimmt man da seine Sachen und checkt aus und fährt ins Hotelzimmer oder wie muss ich mir das vorstellen?
Na, ich kommuniziere, bin eigentlich ziemlich demotiviert, ja, enttäuscht, traurig, was auch immer. Also ich habe da mit niemandem mehr geredet, habe meine Sachen genommen, also eigentlich gar nichts, bin einfach durchs Ziel, bin dann links rausgegangen und habe mich hinter so eine Mülltonne gesetzt.
Ja.
Und war da allein dann mit meiner Freundin und habe dann meinen Trainer angerufen und habe mit ihm halt eine Viertelstunde gesprochen und dann, ja, also der Abend war eigentlich gegessen, ne? Also da war...
Ja, logisch.
Also so... Und nächsten Tag war ich halt auch noch echt demotiviert, das gebe ich auch zu, am Samstag. Aber ja, dann mit den ganzen Vorgeschehnissen und so weiter und der Einordnung, es ist dann so, dass ich ein, zwei Tage später dann halt schon jetzt wieder wohl auf war. Aber ich sag mal, ja, so 48 Stunden brauche ich schon, um das so zu verdauen. Ich muss aber sagen, dass ich das Glück hatte, ich hatte schon mal so ein Ereignis, also jetzt nicht das Gleiche, aber ich hatte irgendwie Zelle am See 2019, das lief ähnlich bescheiden. Und drei Wochen später habe ich eins meiner besten 70-3-Rennen gemacht. Also aus der Erinnerung weiß ich so, dass wenn ich und mein Trainer sagt, dass meine Form besser ist und es dann einfach irgendwie zu viel war oder Sachen nicht gut liefen, dass man das schon switchen kann. Und damals wollte ich halt auch sagen, nee, wir fahren auf keinen Fall nach Ramos, ich bin nicht fit und so weiter, wir müssen einen Neuaufbau machen. Und dann hat er gesagt, nee, wir fahren auf alle Fälle, du bist fit. Und dann war das ein sehr gutes Rennen. Und dementsprechend, das habe ich mir jetzt in Erinnerung geworfen und bin auf alle Fälle positiver Dinge.
Ja, ich sehe da 100% Chance. Ich meine, es gibt ja auch ganz klare Gründe, warum es nicht lief. Schauen wir mal. Ich fand das Schwimmen erstmal ganz gut. Du warst in touch, du warst in einer guten Gruppe. Ja, ich nehme mal das Positive raus aus der Sache.
Ich habe gehört auch in der Sportschau, dass Riff in Bad Lausick hat ordentlich Werbepräsenz bekommen. Also ist jetzt wahrscheinlich eins der bekanntesten Bäder in
Sachsen. Echt? Das habe ich nicht gehört. Wir haben ja den Kommentar ausgehabt. Was haben sie denn gesagt? Erzähl mal.
Ja, dass wir uns da vorbereiten in Bad Lausick und dort immer hinfahren und so weiter in eine private Therme und so weiter, ja.
Eine private Therme, oh, schön, wie das klingt, ja. Gut, Begriff Therme und 24 Grad Wassertemperatur, das passt jetzt nicht ganz so zusammen bei mir, aber alright. Nee, aber lass uns noch mal ein bisschen in diese After-Show, After-Wettkampf-Situation. Du hast noch Leute getroffen, du hast noch Stories. Diesen Triathlon-Lifestyle noch ein bisschen genossen.
Ja, dann war halt Freitag ging dann halt nichts mehr, aber am Samstag wurden wir dann halt eingeladen vom Hauptveranstalter dieses Rennens. Und der hatte dann quasi einfach vor seinem riesen Wohnwagen oder seinem Bus, wie man auch immer das nennt, so ein bisschen aufgebaut. Und dann kamen halt einige Profis und waren dann halt abends einfach noch zusammen und haben sich unterhalten. Natürlich gebe ich dazu, ne, wenn dann alle da sind und du hast ein mega Rennen, dann kannst du natürlich auch geil was erzählen, aber wenn du jetzt erstmal nicht die großartige Performance abgeliefert hast, dann bist du da wahrscheinlich auch erstmal zurückhaltender. Aber gut, das war dann so. Aber es war ganz interessant, also erstmal dieser Veranstalter, der hat halt das Ziel, 15 Rennen in diesem Format aufzuziehen und alles mit Fernsehbildern. Ja, und was aber interessant war, war dann halt Bob Babbitt. Also ich kannte den ja nur aus den Interviews und so weiter. Und der stand dann halt so 2 Stunden mit uns am Tisch und hat sich ausgiebig unterhalten und hat halt echt viele Sachen schon erlebt. Also man kennt ihn immer nur von seinen Interviews, aber das ist ja auch ein richtig krasser Geschäftsmann. Und wenn man das so hört, dann ist das schon echt beeindruckend, was er alles aufgezogen hat, welche Ideen er hatte, die er dann auch umgesetzt hat. Und und mittlerweile, klar, man kennt ihn halt aus diesem Triathlon-Business, aber er hat echt noch viele andere Geschichten in seinem Leben gemacht. Und es gab halt eigentlich für ihn immer nur einen Weg und der war nach vorne. Und er hat halt echt ein unglaubliches Gedächtnis. Ne? Also wenn du mit dem am Tisch stehst, dann kann der halt die Top 10 aus 1984 aus Kona erzählen, ne? Und zu jedem noch eine Geschichte. Und das halt bis heute. Mit Namen, das ist unglaublich.
Okay, wandelndes Lexikon. Also ich meine, dass der auch relativ zeitig selber Teilnehmer war, vielleicht sogar auch in den Anfangsjahren, ne? Also sowas ist mir irgendwie...
Ja, hat er erzählt. Ja?
Ich glaube, im ersten oder zweiten Jahr war der dabei.
Ja, mit Zelt. Also er hat sich ein Mountainbike umbauen lassen, mit Zelt drauf. Und ganz normales Radio vorne dran.
Cool.
Damit mit noch extra Batterien, damit es nicht zu langweilig wird. Also ja,
war ein bisschen länger unterwegs, ja. Nee, also um mal die abzuholen, die es jetzt nicht so im Kopf haben. Also das ist dieser Typ, der die Interviews immer vor Kona macht, ne? Dieses Breakfast with Bob. Dieses Legendäre, der hatte im Prinzip, hat ja immer alle Topstars dort, ne? Und der hat auch hier für Challenge Daytona und jetzt auch, glaube ich, wieder so eine Episoden gemacht, ne? Diese Frühstückstalks oder diese Kurzinterviews, genau. Das meinst du, ne? Also daher, ich kenne den auch nur aus diesen Szenarien und irgendwo halt mal aufgeschnappt, dass der so ein Early Bird war und schon mal Hawaii gemacht hat, als früher Adapter quasi. Und dann fing der an, in diesem Business da ein bisschen rumzurühren. Aber du sagst Geschäftsmann und Ideen. Was konkret, was hat er dir erzählt?
Na, er hat halt zum Beispiel so eine, also Muddy Buddy, das ist irgendwie so ein, das ist halt irgendwie so ein Rennen, also ein bisschen wie Tough Mudder oder sowas.
Ja.
Und das geht wo richtig durch die Decke hier in Amerika. Das hat er entwickelt. Dann hat er irgendwie Rockefeller Marathon, hat er auch entwickelt. Und dazu hat er hier sowas dann Ende der 90er oder Ende der 80er Jahre sowas wie diese ganzen Magazine, Triathlete, Runners und so weiter. Das sind auch alles seine Sachen, die er gegründet hat und dann später verkauft hat. Also er hat quasi die Veranstaltung gegründet und dazu noch die Medien gemacht.
Sehr gut.
Gemacht.
Ganzheitlicher Ansatz, finde ich prima.
Ja, und dann hat er zum Beispiel irgendwie noch eine Geschichte erzählt. Emanuels Gift ist irgendwie eine ganz bekannte Story. Das geht um irgendwie einen Jungen, der in Ghana nur mit einem Bein geboren wurde. Und das in Afrika, die dann eigentlich irgendwie dann, also wenn du da behindert bist, dass du eigentlich irgendwie dann nicht akzeptiert mehr wirst von deiner Familie und so weiter. Ja, und irgendwie haben sie dann mit ihren Charity-Sachen oder ihren Charity-Aktionen, die sie hatten, dem halt das ermöglicht, dann ein neues Bein zu bekommen, als der dann 18 oder 19 war und hat halt auch die Geschichte von ihm vorher erzählt. Und der ist jetzt mittlerweile so ein bisschen Nationalheld in Ghana und auch, sie waren dann bei George Bush wohl zu Besuch. Oh, und natürlich ist ja Bob Triathlon-affin und hat dann Emanuel mit seinem neuen Bein zum Triathlon gebracht und er meinte halt so, dass George Bush ihm immer gefragt hat, welche Pedalen er fährt, ob er SPD fährt oder was anderes.
Und es ist schon mal stark, dass George Bush sich mit Pedalen auskennt. Das ist schon mal gut. Hätte ihm nicht zugetraut.
So, und immer wenn er irgendwie ihn wieder mal bei irgendeinem größeren Event sieht, ich wusste gar nicht, dass er auch da in den höheren Kreisen vernetzt ist, dann heißt es immer nur, Emanuel, er hat mir nie verraten, welche Pedalen er fährt oder so. So, und
das ist ja, schon fast lustig.
Definitiv. Und also ich habe mir die Interviews noch nie so ausführlich angehört, aber die 3 Stunden da an dem Abend, also das war echt mega interessant und der kann richtig gut Geschichten erzählen, der Kollege.
Das kann man machen und ich sag dir, der ist auch in den entsprechenden Kreisen sehr beliebt, weil ja nahezu jeder sich da auch hinsetzt bei ihm und dann wieder sich dort zu einem Interview bereit erklärt. Also die müssen den schon alle sehr, sehr gern haben und was du jetzt erzählt hast, ist natürlich auch, trifft den Nagel auf den Kopf, ne? Der kann Geschichten erzählen, also die Interviews kann man sich gerne mal reinziehen. So, Kalle ist erstmal abgestürzt, offline. Mal sehen, ob er gleich wieder durch.
Ganz genau. Also, während Konrad darauf wartet, dass Kalle wieder zu ihm stößt, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um auf unseren Strava-Club aufmerksam zu machen. Kommt da rein, wir wollen sehen, was ihr trainiert. Und natürlich freuen wir uns auch über jedes Abo, jede Followerschaft, die uns gibt. Okay, bis bald. Ciao.
Ja, und an dem Tisch war halt noch interessant, da war halt Tyler Butterfield und der ist ja mittlerweile auch in echt vielen Sportarten unterwegs gewesen und der hat halt eine interessante Ansicht auch als Athlet und vierfacher Vater als Profi-Triathlet, das ist schon, ist schon eine Hausnummer und sehr beeindruckend und er hat halt gesagt, also klar, es geht nicht nur um wirtschaftliche Mittel im Profisport und Leistungssport, aber trotzdem fand ich den Ansatz krass. Er hat gesagt, es ging halt so ein bisschen Challenge, Ironman, dieses so, dass er jetzt quasi mit der PTO und so weiter, das ein bisschen lukrativer wird für die Athleten. Und an dem gleichen Rennen war ja, an dem gleichen Wochenende oder Freitag war ja dieses 73-Rennen in Dubai, was ja auch mega gut besetzt war und wo auch echt die Post abging.
Ja.
Und dann ging es halt darum, dass das hatte ja nur $15.000 Preisgeld. Also quasi $500 für Platz 5, wo du dann quasi mit Platz 5 gerade mal deine Reisekosten raus hast. Dementsprechend.
Aber nicht mal nach Dubai. Nee, nicht mal die Reisekosten, das ist ja weniger noch.
Nee, genau, nein, aber da ging es halt darum, und dann hat Tyler Butterfield gesagt, dass er in seinem Rennen noch nie bei einem Rennen gestartet ist, was unter $30,000 Preisgeld hatte. Und dass er sich das halt einfach nicht wert ist, für so wenig an den Start zu gehen. So. Und das fand ich halt krass, so auch mit von der Ausstrahlung und vom Selbstbewusstsein zu sagen, okay, das Rennen oder der Veranstalter, dem muss es schon gewiss was wert sein, dass ich hierher komme, das so sagen zu können. Und ja, dann fand ich halt einfach krass, wie er das halt umsetzt, hat er so ein bisschen erzählt, den Alltag mit der Familie und so weiter, sein Training, und der mittlerweile, ich glaube, der ist ja auch 37 oder sowas, oder 36, also schon höheren Alters, und halt ja alles gemacht, ne, von Mountainbike über Marathon beim Commonwealth Games und so weiter, und ist immer noch gut im Business dabei.
Also auf jeden Fall hatte er ja auch seine Momente in der Live-Übertragung, denn Tyler Butterfield kniete sich nach dem Radfahren entspannt hin, um sich Socken und Schuhe anzuziehen, und ließ sich betont Zeit, um danach halt einen Lauf abzufackeln, der ihn ja noch richtig nach vorne gespült hat. Ich weiß nicht, wo er losgelaufen ist, aber ich glaube, rausgekommen ist er auf Platz 6 oder 7, ne? Also okay, war starker Lauf.
Aber er hat erstmal entspannt losgelegt.
Der hat sich hingekniet und hat ganz entspannt Socken angezogen. Es sah sehr lustig aus, weil die hatten da so eine kleine Kamera an seinem Wechselplatz liegen, und die hat ihn direkt ins Face gefilmt, wie er da kniete und seine Socken anzog. Da haben wir noch gesagt, wie wechseln die denn alle? Und ob man nicht bei 16 Kilometer auch ohne Socken reingehen könnte in die Schuhe. Aber die haben alle Socken angezogen. Hast du eigentlich auch Socken angezogen?
Nee, nicht alle. Frodo hat keine angezogen.
Doch.
Echt jetzt?
Der hat auch Socken angezogen. Ja, der hatte ja auch massig Zeit, jetzt mal im Ernst. Also
ich hätte keine an, aber ich habe auch echt wenig Blasen an den Füßen gehabt.
Ja, ich meine, wenn der Schuh passt, dann passt er. Ne? Ich meine, du hast ja auch ein Top-Material am Fuß. Apropos Schuh, ich habe mich gewundert, dass du nicht den roten gelaufen bist, den neuen Carbon X. Was hat dich zu der Schuhwahl bewogen?
Nee, ich laufe den nicht so gerne. Ich laufe lieber den Rocket X, weil da die Sprengung oder die Platte nicht ganz so krass gebogen ist.
Echt, ja? Und da hast du das Gefühl, ja, du kannst nach dem Radfahren besser laufen oder generell schneller laufen mit dem System?
Schneller laufen.
Ja? Okay, krass.
Also bei dem anderen kriege ich immer so ein bisschen eher, ja, der tut mir nicht ganz so gut. Also der kippt mir zu weit nach vorne. Also mit dem bisschen flacheren komme ich besser klar.
Alright. Ansonsten haben wir so in der Top 10 auch ein bisschen Laufschuhe geguckt. Also da war schon die Nike-Variante, Alpha Fly, war schon ziemlich gut vertreten. Klar, ganz vorne auch ein Hoka-Modell beim Frodo am Fuß, logisch. Da soll wohl der Dan Lorang in der Übertragung gesagt haben, der Frodo sieht nicht gut aus beim Laufen, konnte ich nicht bestätigen. Der hat sich wohl ein paar Tage vorher ein Zeh gestoßen und Dan hat es wohl gesehen. Nee, da läuft unrund und das ist wegen dem Zeh. Mhm. Also, das sah unglaublich gut aus, um es mal so zu sagen. Völlig.
Unrunde, Frodo hat doch ein richtiges Ding abgefackelt.
Ja, vor allem, du hast richtig gemerkt, wie kontrolliert der läuft. Ja, also da gab es eine kurze Szene, da hat sich jemand als Überrundeter mal kurz ins Sonnenlicht des Frodenos gehangen und ist ein Stück mitgelaufen. Das fand der Jan so scheiße, dass er einen Zwischensprint gelegt hat vom Allerfeinsten, dass der Rückstand vom Sanders, der sich auf 2,20 rangeekelt hat, bin 500 Meter auf 2,35 angewachsen. Also da hat er, also du hast gesehen, wenn er müsste, das war noch lange nicht alles, also das war ganz kontrolliert. Sah entspannt aus.
Ja gut, danke, danke, danke.
Ja, aber ein Satz noch, wenn wir jetzt nochmal kurz abdriften in das Rennen. Mr. Sanders ist eine absolute Bereicherung auch für diesen Sport. Also wie man sich so permanent in die Fresse hauen kann, ist absolut geil, ist sehr beeindruckend. Ich habe auch sein Rennen-Analyse-Video mal wieder konsumiert. Der ist sehr zufrieden mit seinem Rennen, mit seiner Performance, sein Plan ist genau aufgegangen. Übrigens auch gar nicht so absonderliche Radwerte gefahren. Der hat gesagt, er hat einen Average von 325 am Ende.
Und es war, ja, oh, ey, wenn du mir das erzählst, dann kriege ich gerade richtig schlechte Laune.
Weil diesen Average, den würdest du ja normalerweise auch bringen können auf dieser Distanz, denke ich mal. Und ich glaube nicht, dass du eine schlechtere Aerodynamik als Sanders hast. Also das sah wieder so, ich weiß nicht, kann den mal einer ordentlich aufs Rad setzen und ihm die Knie reinbiegen irgendwie, aber das geht wahrscheinlich nicht, ne? So ja. Unglaublich. Und der Laufstil nach wie vor, ich meine, es ist nicht mehr so die Katastrophe, wie es vor einigen Jahren mal war mit dem Hinken, aber da, die Körperform ist halt so seltsam. Er hat proportional irgendwie zu kurze Beine und es sieht einfach so unglaublich schlecht aus, wenn du im Umschnittbild dann den Frodeno siehst. Mit dem Gardemaß und dem langen Schritt und es sieht einfach so viel besser aus, aber die beiden waren halt genauso schnell unterwegs. Also unglaublich.
Ja, definitiv. Also Sanders hat ein gutes Rennen, habe ich verkürzt, aber wenn du mir die Werte gerade sagst, das gibt mir nochmal richtig einen Push jetzt nach Texas.
Ja, ich meine, das kannst du auch, ne? Das ist klar. Das ist dann die Frage, wie man danach dann noch die Laufstrecke bewältigt, logisch. Aber das war jetzt nicht absonderlich. Ich meine, ich habe jetzt nicht sehen können, was die anderen so veröffentlicht haben. Das ist der einzige Referenzwert. Du hast mir noch gesagt, du bist mit deinem Watt-Output jetzt nicht hundertprozentig zufrieden gewesen, aber es liegt ja auch daran, wie sollst du einen hohen Average fahren, wenn du jede Kurve durchrollen musst und im Oberlenker, weil du einfach nicht lenken kannst durch den Platten. Da kann am Ende auch kein so krasser Durchschnitt rauskommen, ne?
Ja, wie gesagt, nee. Das war's jetzt. Wir sind auf alle Fälle positiv für das, was kommt. Und geben jetzt lieber Gas.
Ja.
Und in dem Sinne, jetzt geht erstmal gutes Training hier. Ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen daheim trainieren, auch wenn jetzt der Winter wieder da ist, habe ich gehört.
Ah, eben hat es gerade kurz geschneit, ja. Jetzt hat es wieder aufgehört. Heute Morgen war kurz die Sonne, aber es ist grundsätzlich kalt und unangenehm. Aber wir hoffen auf nächste Woche. Da wird es ein bisschen schöner. Da können wir auch wieder ein bisschen was machen. Und du lass uns mal ein bisschen Einblick, dass wir deine Touren da in Amerika mal schön verfolgen können. Ich sag nur Strava, 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 ne? Da können wir mal wieder ein bisschen was machen.
Können wir machen. Jetzt wird es ja auch ein bisschen ruhiger so von den ganzen Orga-Sachen und dann können wir da gerne mal wieder ein bisschen Input liefern.
Ja, mach das mal. Im Club geht es nach wie vor zur Sache, ne? 148 Sportlerinnen und Sportler. Und letzte Woche hat eine alte Bekannte mal wieder ziemlich viele Radstunden abgeliefert.
Okay, du hast also bestimmt, Nina hat wohl wieder angegriffen.
Hast bestimmt gesehen. Nina ist 850 Kilometer gefahren, über 30 Stunden Rad. Stark, also Wahnsinn. Hätte ich die Birne nicht dazu und zugegebenermaßen auch die Zeit nicht. Aber ansonsten, ja, geht gut zur Sache. Alle ambitioniert dabei. Einige schwimmen übrigens wieder. Da muss ich mal ein paar persönliche Nachrichten abschicken, wie das geht. Weil hier in Berlin ist ja nichts mit Schwimmen. Ne? Das ist nach wie vor tote Hose. Aber man sieht, wenn man durchscrollt, auf einmal hier wieder ein paar Schwimmzeiten drin.
Uiuiui, was ist da los?
Na, was ist da los? So sieht's mal aus. Ansonsten ist das Niveau halt brutal hoch. Ne? Hier wird richtig hart trainiert. Ich denke mal, sollten Wettkämpfe kommen in unseren Breitengraden, geht's auch bei den Age-Gruppern mal richtig zur Sache.
Ja, die hier schwommen sind, ne?
Die geschwommen sind. Ansonsten musst du es halt mit Talent ausbügeln. Bleibt ja nichts weiter übrig.
Das stimmt. Das stimmt, ja.
Ja, hoffen wir das Beste. Mensch, Kalle, ja, was soll man sagen? Du bist guter Dinge, du guckst nach vorn. Ich hoffe, dass da irgendwelche Wettkämpfe jetzt noch kommen, dass da nicht alles abgesagt wird. Aber wenn nächste Woche 100 Millionen Amerikaner geimpft sind, ich glaube, was soll da noch schiefgehen? Ne? Da wird das schon hinhauen.
Ja, genau.
Sehr schön.
Das denke ich auch.
Und dann sehen wir dich in irgendeinem Livestream. Vielleicht kommentieren wir nochmal. Schauen wir mal.
Schauen wir. In dem Sinne, Aloha nach Berlin.
Aloha nach Panama City. Jetzt gelernt, du meinst es Panama City in Florida. Alles klar.
Ja, genau.
Alles klar. Alles Gute und bis bald.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.